SRF 3.
Museen bekommen bald mehr, weniger oder teils gar kein Bundesgeld mehr. Was heißt das für ihren Betrieb? Ärzte in der Schweiz haben nicht genug Impfstoff für alle. Wie kann der Bund die Versorgung verbessern? Thailands Justiz richtet über einen Fall von Sklavenhandel. Angeklagt sind über 100 Personen. Die Themen im Info 3 zur Mitte der Woche, am Mikrofon Isabel Meissen. Einigen Museen in der Schweiz gehen die Pläne des Bundes ans Lebendige. Weil der seine Gelder künftig nach neuen Kriterien verteilt, bekommen zwar insgesamt mehr Institutionen Beiträge aus Bern, aber einige davon weniger als vorher, andere gar nichts mehr. Ist das für Sie der Todesstoß, Ivan Santoro?
Heute hat das Bundesamt für Kultur die Katze aus dem Sack gelassen. Rund 6 Millionen Franken jährlich verteilt es neu an Schweizer Museen. Den größten Brocken erhält das Verkehrshaus in Luzern mit fast 1,6 Millionen Franken. Aber auch weniger bekannte Kulturhäuser wie das Aargauer Kunsthaus oder das Vitromuseum in Romont erhalten künftig Bundesgelder. Insgesamt 35 Museen reichten im Frühjahr beim Bund ihre Förderungsgesuche ein. 13 statt wie bisher nur 7 erhalten nun also Geld vom Bund nach dem Drei-Säulen-Prinzip, wie Benno Wittmer, zuständig beim Bundesamt für Kultur, für Museen und Sammlungen, sagt.
Die erste Säule ist die Ausstrahlung und die Qualität der Institution. Die zweite Säule ist die Bedeutung der Sammlung. Und die dritte Säule, der Stellenwert der Vermittlungstätigkeit des Museums.
Anders als bisher, wo der Bund die Museumssubventionen mehr oder weniger freihändig vergab, gelten nun also konkrete Kriterien. Diese scheint das Alpine Museum der Schweiz in Bern aber nur noch bedingt zu erfüllen. Denn das Museum erhält künftig anstatt 1 Million Franken vom Bund nur noch einen Viertel davon. Für Museumsdirektor Beat Hechler ein harter Schlag.
Ich bin schockiert. Das ist eigentlich sehr unerwartet und ich verstehe den Entscheid nicht.
Man könne es nicht nachvollziehen, denn das Alpine Museum sei einzigartig, sagt Hechler, habe eine große Ausstrahlung, gewinne auch immer mehr an Publikum. Benno Wittmer vom Bund entgegnet, dass das Alpine Museum eben bisher im Vergleich beispielsweise zum Verkehrshaus in Luzern viel stärker unterstützt worden sei. Das neue System sei fairer. Noch härter trifft es das Schweizerische Architekturmuseum in Basel. Es kriegt künftig statt der 300'000 Franken gar kein Geld mehr vom Bund. Auch hier bleibt eine konkrete Begründung aus. Benno Wittmer betont aber, dass man für solche Härtefälle, wie eben das Architekturmuseum oder das Alpine Museum, eine einmalige Überbrückungszahlung fürs nächste Jahr bereitstelle. Dies soll den betroffenen Museen etwas Luft geben für die Zukunftsplanung. Ein schwacher Trost für das Architekturmuseum und auch für das Alpine Museum, denn für Direktor Beat Hechler ist klar,
eine Kürzung in dieser Größenordnung wäre eigentlich das Aus für das Museum.
Wäre, denn noch ist offen, ob das Alpine Museum den Entscheid des Backums anfechten wird.
Und jetzt zu den Nachrichten mit Mario Sturni. Die beiden Leichen vom Zonfleuron-Gletscher sind identifiziert.
Es handelt sich um ein Ehepaar aus der Walliser Gemeinde Saviès, das im August 1942 in den Kantonen Bern auf eine Alp gehen wollte. Aufgrund der gefundenen Gegenstände seien die beiden Personen wahrscheinlich bei einem Bergunfall ums Leben gekommen, teilt die Walliser Kantonspolizei mit. Der Gletscher hatte die beiden Vermissten jahrzehntelang konserviert und nun aufgrund der warmen Temperaturen wieder freigegeben. Die Route oberhalb von Le Diableret war früher als Fußverbindung zwischen dem Wallis und dem Kanton Bern benutzt worden. Ein neues Medikament könnte künftig dabei helfen, Frühgeburten zu verhindern. Zu diesem Schluss kommen Forscher des Berner Inselspitals mit Kollegen aus Rom und Miami. In Experimenten mit Mäusen konnten sie nachweisen, dass ein synthetisches Schwangerschaftsmolekül Entzündungen reduziert. Gemäß den Forschern sind unter anderem Entzündungen der Ursprung einer zu frühen Geburt oder des vorzeitigen Todes eines Kindes. Jetzt wird geprüft, ob eine klinische Studie mit Schwangeren möglich wäre. Die Polizei in Palermo auf Sizilien meldet die Festnahme von 34 Mitgliedern der Mafia-Organisation Cosa Nostra. Gleichzeitig habe man Immobilien, Unternehmen und Bargeld im Wert von 60 Millionen Euro beschlagnahmt. Zu den Festnahmen kam es auf den Tag genau 25 Jahre nach dem Mord an Mafiajäger Paolo Borsellino. Der Staatsanwalt war am 19. Juli 1992 in Palermo durch eine Autobombe getötet worden, zusammen mit 5 Leibwächtern. Der deutsche Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr 2017 mehr Autos verkauft. Bis Ende Juni setzte VW 5,2 Millionen Fahrzeuge ab, wie der Konzern mitteilt. Das sind 0,8% mehr als im ersten Halbjahr 2016. Zu den aktuellen Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.022 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5%. Der Euro wird zu 1.0996 Franken gehandelt, der Dollar zu 95,36 Rappen. Zum Wetter. Es geht sonnig und heiß weiter mit 30 bis 34 Grad. Im Lauf des Nachmittags bilden sich vermehrt Quellwolken. Vor allem über den Bergen und dem Jura gibt es teilweise heftige Gewitter. Morgen Donnerstag ist es nur noch teilweise sonnig und es gibt schwülwarme 26 Grad. Schon am Morgen fällt zum Teil Regen und besonders über den Bergen gibt es Regengüsse.
Mittag.
Theorie und Praxis decken sich nicht immer. Zum Beispiel was das Impfen angeht, da wollen die Gesundheitsbehörden, dass möglichst viele Menschen in der Schweiz geimpft sind. Nur gibt es Engpässe bei den Impfstoffen immer wieder und auch jetzt gerade. Das Bundesamt für Gesundheit ist gefragt. Aber was ist die richtige Strategie? Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Beim Bundesamt für Gesundheit sagt man es ganz direkt und unverblümt. Ja, die Situation bei der Lieferung von Impfstoffen ist seit einiger Zeit unbefriedigend. Umso mehr, weil von den Lieferengpässen auch Impfstoffe betroffen sind, die wichtig sind für die Grundimmunisierung von Kleinkindern, zum Beispiel die Tetanusimpfung gegen Starrkrampf. Das hat Konsequenzen, wie Daniel Koch erklärt, der Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit.
Häufig müssen dann die Kinderärzte auf andere Impfstoffe ausweichen, die eine Komponente mehr oder weniger beinhalten, also auf andere Kombinationen oder zum Teil auch gewisse zeitliche Verschiebungen vornehmen. Es ist einfach nicht so, dass sie dann nach dem üblichen Schema impfen können.
Was natürlich alles andere als ideal sei. Daniel Koch bestätigt damit einen Bericht des heutigen Tagesanzeiger. Für die Lieferschwierigkeiten bei Impfstoffen gäbe es vor allem zwei Gründe.
Auf der einen Seite, weil weltweit mehr Kinder geimpft werden, das ist ja eigentlich sehr erfreulich, das begrüßen wir auch. Leider hat die Produktion nicht Schritt halten können. Und der zweite Grund ist, dass es eine Konzentration gibt bei den Herstellern, das heißt auch die Impfstoffherstellorte werden immer grösser.
Und wenn es dann bei einer Produktionsstätte ein Problem gibt, dann hat das umso größere Auswirkungen. Um besser auf Lieferengpässe bei Impfstoffen reagieren zu können, hat der Bund bereits vor einiger Zeit Maßnahmen ergriffen. Dank einer Meldepflicht erfährt das Bundesamt frühzeitig, wenn Impfstoffe knapp werden. Das verhilft den Gesundheitsverantwortlichen in der Schweiz immerhin zu etwas mehr Zeit, um auf die Situation reagieren zu können. Außerdem hatte der Bund den Aufbau eines Pflichtlagers für Impfstoffe beschlossen. Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit räumt aber ein.
Das hat bisher noch nicht funktioniert, weil einfach immer zu wenig Impfstoffe auf dem Markt waren, um überhaupt das Pflichtlager aufbauen zu können. Also diese Maßnahme hat wegen der Impfstoffknappheit noch nicht wirklich ausgebaut werden können.
Das Bundesamt ist bereits dabei, weitere Maßnahmen zu prüfen. Zum Beispiel, ob der Bund in Zukunft zentral die Impfstoffe einkaufen soll und das eben nicht den Ärzten und Spitälern lassen würde. In einigen europäischen Ländern ist das bereits heute der Fall. Das Bundesamt schaut jetzt diese Beispiele genau an.
Info 3 Mittag.
Migranten fliehen aus ihren Heimatländern, suchen ein besseres Leben. Dann können sie das Geld für die Schlepper nicht mehr aufbringen, werden mitten im Dschungel in Lager gebracht, wo sie als Sklaven gehalten werden. So geschehen an der Grenze zwischen Thailand und Malaysia. Da gab es solche sogenannten Durchgangsstationen für Migranten. Heute stehen deshalb 100 Angeklagte vor Gericht, darunter Polizisten, Politiker und Militärs. Aus Bangkok berichtet Karin Wenger.
Wer Liaquat Ali zuhört, fragt sich, wie ein einzelner Mensch so viel Leid aushalten kann. Ali gehört der muslimischen Minderheit der Rohingyas an. Er lebt mit seiner achtköpfigen Familie in Burma in einem zeltähnlichen Verschlag, in einer Art Gefangenenlager an der Südwestküste. Zwei seiner Söhne hätten das Leben im Lager nicht mehr ausgehalten, erzählt Liaquat Ali bei einem Besuch vor 1,5 Jahren. Der älteste Sohn verließ das Lager mit Hilfe von Schmugglern auf einem Boot. Nach 2 Monaten erhielten wir einen Anruf. Mein Sohn sagte, er habe es zwar nach Thailand geschafft, aber dort sei er von Polizisten an Menschenhändler verkauft worden. Diese hielten ihn mit Hunderten von anderen Rohingyas in einem thailändischen Dschungelcamp gefangen. Sie verlangten $1,500, um ihn freizulassen. Ich verkaufte alles, was ich hatte, und nahm überall Geld auf. Dann ließen sie ihn frei. Tausende von Rohingyas versuchten 2012 die Flucht übers Meer nach Thailand oder Malaysia. Tausende landeten in Camps an der thailändisch-malaysischen Grenze. Trotz der Gefahren floh auch Lias zweitältester Sohn vor 3 Jahren übers Meer. Auch er gelangte in die Hände von Menschenhändlern. Der Vater hatte kein Geld mehr, ihn freizukaufen. Er wurde umgebracht. Im Mai 2015 fanden die thailändischen Behörden in jenen Lagern an der Grenze Gräber mit Dutzenden von Leichen. Bei den Gerichtsverhandlungen von heute in Bangkok sollen die Schuldigen von damals zur Rechenschaft gezogen werden. Bis heute Mittag wurden die Urteile der Hälfte der Angeklagten verlesen. Die meisten wurden schuldig gesprochen. Für Puttani Kankun der Menschenrechtsorganisation 45 Rights ist das ein Erfolg im Kampf gegen den Menschenhandel. Wir sehen eine positive Veränderung. Thailand ist eine Drehscheibe für Menschenhändler auf dem Weg von Bangladesch oder Burma nach Malaysia und im Handel mit Frauen und Kindern von Laos und Kambodscha. Doch seit die Regierung und das Gericht im Fall der Dschungelcamps ernst gemacht haben, sind keine Fälle mehr aufgetaucht von großen Menschenhändlerringen. Das harte Vorgehen gegen die Verantwortlichen der grauenhaften Dschungelcamps ist somit zwar ein guter Anfang im Kampf gegen den Menschenhandel. Ob sich die Menschenhändler von hohen Strafen wirklich längerfristig abschrecken lassen und wie ernst es die Regierung meint, wird sich erst zeigen.
Info 3 ist das kompakte Newsmagazin von Radio SRF. Im Studio waren heute Julia Villino und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.